Wir hatten einen fantastischen Lobpreis. Lass uns noch mal unsere Augen schließen. Danke, Jesus. Herr, wir danken dir, Herr, auch ganz besonders für diese 5 Tage, die hinter uns liegen, Herr, die Fasten- und Gebetswoche. Und wir preisen dich, Herr, dass wir dein Wort gebetet haben, Herr. Wir wollen auch noch einmal hineinsteigen in dein Wort heute, wenn wir beginnen im Psalm 23 zu beten, zu erfahren. Und ich bete gerade jetzt, Heiliger Geist, dass du Menschen in deinen Frieden führst. Du bist unser Hirte. Und ich danke dir, Herr, dass du uns in den Frieden führst durch deinen Heiligen Geist. Du bist gekommen und hast keinen Frieden. Tatsache ist, dass du schon seit Tagen nicht mehr geschlafen hast, weil du keinen Frieden finden kannst. Der Herr sagt, ich werde dich heute berühren. In der Welt hast du Angst, das stimmt. Aber fürchte dich nicht, ich habe die Welt überwunden. Und ich werde dich heute in meinen Frieden führen. Und ich werde dir Frieden schenken, sogar in der Nacht wirst du gut schlafen. Und der Herr wird dich berühren. In Jesu Namen wirst du neue Kraft empfangen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Und auch wenn du deine Kontrolle verloren hast, ich habe die Kontrolle, spricht der Herr, über alle Dinge in deinem Leben. Der Friede Gottes sei mit dir. Amen.
Amen.
Preis dem Herrn. So, ihr Lieben, wir haben sehr, sehr starke Tage hinter uns. Wir haben die Fasten- und Gebetswoche haben wir erfolgreich abgeschlossen. Und wir hatten eine Predigtreihe gehabt, die das so ein bisschen vorbereitet hat. Präsenzorientiertes Leben, präsenzorientiertes Beten. Und eigentlich hatten wir davor dann unsere 4. Rede von Jesus in Matthäus. Wir haben jetzt fast ein Jahr lang haben wir uns mit den 5 Reden von Jesus beschäftigt im Matthäus-Evangelium. Unsere vorletzte Predigtreihe war Akkord. Also eigentlich heißt die Rede die Gemeinderegelrede. Das ist aber kein toller Predigtitel, deswegen haben wir es Akkord genannt, zueinander finden. Und eigentlich wäre jetzt die 5. Rede Jesu dran. Und das ist die Endzeitrede. Ne? Und wir leben auch in schwierigen Zeiten. Und das Ziel dieser kommenden Predigtreihe ist, dass wir keine Angst haben brauchen vor der Endzeit, denn Jesus ist bei uns. Amen. Trotzdem ist das eine schwierige Predigtreihe und wir waren so drin in der Präsenz Gottes, in der Anbetung Gottes, dass wir gesagt haben, wir werden jetzt eine ganz neue Predigtreihe starten, und zwar über den Psalm 23. Amen. Und ich möchte gerne mit euch diesen Psalm lesen. Eigentlich habe ich gedacht, wir lesen ihn gemeinsam. Und dann habe ich gedacht, nein, das können wir vielleicht noch am Ende machen. Mal sehen, ob wir Zeit haben, meine Zeit läuft. Aber ich würde ihn gerne nochmal so ganz besonders mit uns lesen. Und da möchte ich gerne darauf eingehen. Gottes Wort, Psalm 23. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Und er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du hast mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde bereitet. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Amen. Das war jetzt so ein bisschen schwierig mitzugeben, weil ich habe die Betonung anders gesetzt und ich habe diesen Psalm nochmal so betont, dass du merkst, bei diesem Vers oder bei diesem Psalm, da geht es um die Beziehung von David zu seinem Hirten. Nun, ich bin ja, seit meiner Transplantation habe ich ein neues Projekt gestartet. Ich bin ja Theologiestudent und wir werden in unserer Uni, diese Uni ist ja in der Schweiz, und es hat nur ein Konzept, ein Ziel, missionale Gemeinden zu bauen und nicht in diesem Strom, in dem wir im Moment sind, seit Schleiermacher, seit dem letzten Jahr, Jahrhundert, Friedrich Schleiermacher hat ja den Glauben relativiert. Ne? In einer Zeit des Individualismus, wo ich die wichtigste Person in diesem Universum bin, ich der Nabel dieser Welt, hat Schleiermacher gesagt, Gott ist nicht allgemeingültig. Es gibt keine allgemeingültige Wahrheit, es gibt auch keine allgemeingültige Religion, sondern wenn du für dich Gott gefunden hast, wenn du deinen Gott gefunden hast und wenn du ein Verhältnis, ein emotionales Verhältnis hast zu Gott, dann reicht das. Dann ist du und dein Gott in deinem Wohnzimmer, das reicht aus und wir brauchen keine allgemeingültigen Wahrheiten mehr. Das war natürlich der Versuch von Friedrich Schleiermacher, Religion in den Individualismus, in die Postmoderne hineinzubringen, denn in der Postmoderne, da sind wir nicht mehr wir, da gibt es keine Familie mehr, da gibt es keine Gemeinschaft mehr, da ist nur noch das Ich ist das Wichtigste. Und so hat er versucht, Religion und das Christentum dem Individualismus anzupassen. Und das ist auch das, was wir in den letzten 20, 30 Jahren erlebt haben in der Freikirche. Gemeinde nicht mehr als Familie, sondern Gemeinde als Happening, als Theater, als Show, wo wir individuell Gott erleben können. Und wir als ICB haben ja gesagt, wir wollen Gemeinde wieder gemeinschaftlich. Ne? Jesus sagt, ich bin mitten unter euch, wo du alleine mit Gott zusammen bist, nein, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Das ist schon eine Zumutung. Ne? Zwei oder drei Christen zusammen, da gibt es fünf verschiedene Meinungen. Ne? Haben wir auch schon mal festgestellt. Das heißt also, wir haben gesagt, wir möchten Gemeinde bauen als Familie. Und das ist anstrengend. Weil jeder, der Familie kennt, der weiß, Familie ist anstrengend. Und jetzt fragst du dich, ja, habe ich alles verstanden? Wir wollen kongregationales Leben, wir wollen gemeinschaftliches Leben. Warum jetzt so ein individueller Psalm? Der passt ja eigentlich genau in dieses Denken. Und ich denke, beides stimmt. Ja, wir bauen Gemeinde als Familie. Ja, wir wollen gemeinschaftlich vorwärts gehen. Und trotzdem ist deine persönliche Beziehung zu Gott so wichtig, nicht wahr? Wir leben in klaren, gesunden Prioritäten. Erst kommt ein gesundes Verhältnis von mir zu Gott, dann kommt meine Ehe, wenn ich eine habe, dann kommt meine Familie, dann kommt mein Job und dann kommt erst die Gemeinde. Warum? Weil, wenn ich keine persönliche Beziehung habe zu Gott, dann wird meine Ehe auch dementsprechend sein, meine Familie so dementsprechend sein. Wenn ich nicht gesunde Ehe, gesunde Familie zu Hause lebe, was kann ich dann in der Gemeinde schon an? Und so fange ich an mit dem ersten Wort, in diesem ersten Vers, auf den wir uns heute konzentrieren, ein Psalm von David. Wir werden jetzt 6 Wochen lang alle diese 6 Verse miteinander betrachten. Und mein erster Punkt ist, dieser Psalm beginnt, es war ein Psalm von David. Es war sein Psalm. Dieser Psalm gehörte ihm. Und mein persönlicher Wunsch und mein Gebet ist, dass am Ende dieser 6 Wochen du sagen kannst, das ist mein Psalm. Das ist mein persönlicher Psalm. Der gehört mir. Und ich möchte das gerne mit euch zusammen einüben. Und zwar möchte ich gerne, dass wir gleich zusammen sagen, ein Psalm, und ich mache es euch mal vor, wie ich es mache, ein Psalm Marius. Ja? Wollen wir es mal zusammen machen? Und dann machst du einen Psalm und dann nennst du deinen Namen. Sagst du nicht Mario, sondern du sagst deinen Namen, ein Psalm Christines, ein Psalm Tonis, dass dieser Psalm dein persönliches Eigentum wird. Sagen wir es mal zusammen. Ein Psalm. Das ist mein Herzenswunsch. Dieser Vers geht weiter, ein Psalm Davids: Der Herr ist mein Hirte. Dieser Psalm ist eine Spiegelung einer Beziehung. David weiß nicht nur, dass es einen Hirten gibt. David weiß nicht nur, dass es einen Gott Israels gibt, dass es einen Hirten Israels gibt, sondern dieser Hirte ist sein Hirte. Ich möchte versuchen, in der kurzen Zeit, die ich habe, 6 verschiedene Punkte mit euch darüber nachzudenken, zu meditieren. Erstmal, was sind die 3 Dinge, die ein Hirte tut? Ein Hirte gibt Orientierung, ein Hirte gibt Schutz, ein Hirte gibt Versorgung. Und dann die 3 Eigenschaften, die Charaktereigenschaften eines guten Hirten: Er kennt deinen Namen, er lässt sich von dir erkennen, er ist dein Hirte und er lässt sein Leben für die Schafe. Der erste Punkt ist Orientierung. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir alle so stark Orientierung suchen. In 2 Wochen werde ich dann den Vers 3 haben. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Wir leben in einer Zeit der persönlichen Coaches. Ne? Wir gehen ja nicht mehr so zur Muckibude, um unseren Körper zu stählen oder unseren Körper zu formen. Jeder hat seinen persönlichen Coach. Wir leben in einer Zeit der Podcasts, ja, wo wir unsere persönlichen Lebensberater haben, wo Leute uns zeigen, wie wir das Leben führen, Ernährungsberater, Unternehmensberater, wie man durchkommt, Finanzberater, alle möglichen Dinge. Und wir alle, wir sehnen uns nach Orientierung, wir sehnen uns nach Coaching. Und gleichzeitig sind wir auch enttäuscht. Wir leiden an falscher Leitung, an schlechten Hirten. Und das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Das ist sowohl im Alten Testament, das sehen wir bei Hesekiel, da wird unterschieden zwischen den guten Hirten, den guten Coaches und den schlechten Hirten. Das ist in Johannes 10, da ist diese Antithese, wo Jesus seine Hirtenschaft beschreibt, immer in einer Antithese, der gute Hirte versus der Dieb und der Mörder. Der gute Hirte versus der Mietling, der Angestellte, der das nur macht, um des Erwerbes willen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum viele, viele Menschen sich abgewandt haben von Kirche, von der Organisation Religion. Denn ich bin immer noch total erschüttert von der Tagesschau von vor, ich glaube, es war schon vor 5 Monaten, wo die Umfrageergebnisse erfragt haben, wenn Leute heutzutage Probleme haben, man geht nicht mehr zur Kirche. Man geht zum Psychologen, man geht zum Lebensberater, man geht zum Wahrsager, aber nicht mehr zur Kirche, weil wir erwarten nicht mehr, die deutsche Bevölkerung erwartet nicht mehr, dass in einer Kirche ich Lebensorientierung, Lebensberatung empfange. Das hat mich total erschüttert. Und warum ist das so? Warum ist Kirche nicht mehr relevant für diese Fragen? Gerade weil wir in einer Gesellschaft leben, die so stark nach Orientierung hungert und dürstet. Warum ist das so? Und Jesus beschreibt es. Weil wir verletzt sind durch schlechte Leitung, durch schlechte Hirten. Das erste, was Jesus erwähnt, und ich habe hier nur 3 Beispiele, wahrscheinlich kennst du noch viel mehr schlechte Erfahrungen, aber ich kann hier nur 3 nennen, das ist Leitung durch Gewalt und Macht. Jesus sagt das zu seinen Jüngern in Markus 10, Vers 42. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum Menschen sich in der heutigen Zeit sich von Kirche abwenden. Weil sie Leitung erlebt haben in der Kirche, in der Bodenstation Gottes, Leitung und Gewalt. Leitung und religiöser Druck oder auch unsere Flüchtlinge, die aus der sogenannten Scharia kommen, ne, aus der Herrschaft der Religion, Glaube und Gewalt. So viele haben sich deswegen abgewandt vom Glauben und auch von der Institution Religion. Wir sind ja jetzt gerade mal, wir feiern jetzt bald unseren zweiten Geburtstag als Gründungsgemeinde und sehr früh haben wir schon 3 Werte formuliert für unsere Mitarbeiter, für unsere Leiter. Da haben wir gesagt, Regel Nummer 1, kein schlechtes Reden, weder hinter dem Rücken noch öffentlich. Nummer 2, kein religiöser Druck. Gottesdienstbesuch ist freiwillig, Jubilate, Mitarbeit ist freiwillig, Spenden ist freiwillig und drittens, keine Gewalt. Halleluja, weißt du mehr. Es ist wichtig, dass wir da klar sind als Kirche, dass wir Kirche bauen, so wie Jesus gebaut hat, der zu seinen Jüngern gesagt hat, als 500 seiner Jünger ihn verlassen haben, wer mir nachfolgen will. Amen. Jesus sagt, Nachfolge ist freiwillig. Und Leiterschaft, vielleicht kennt ihr das auch von diesen Leiterschaftsseminaren, hat ja verschiedene Ebenen. Die geringste Ebene ist der Leiter, dem du folgst, weil er die Macht hat, weil er die Position hat. Du folgst ihm, weil du musst. Die zweite Ebene von Autorität ist Erfolg. Du bist erfolgreich in dem, was du tust. Du bist erfolgreich in deinem Dienst, in deinem Management, in deinem Unternehmen. Leute folgen dir gerne, weil sie sehen, alles, was du tust, verwandelt sich in Gold. Sie wollen gerne in deiner Firma arbeiten, sie wollen gerne hinter deiner Leitung dienen, weil sie denken, wenn sie nur nah genug an dir dran sind, werden sie auch was von ihrem Erfolg bekommen. Sie folgen dir wegen Respekt. Aber die dritte Stufe der Autorität ist Beziehung. Menschen folgen dir, weil sie dich kennen, weil sie Vertrauen zu dir haben, weil sie gerne in deiner Gegenwart sind. Das ist die Stufe von Vertrauen, aber die höchste Stufe der Autorität ist Multiplikation. Menschen folgen dir, weil sie spüren, du brauchst sie nicht, damit du deinen Laden zum Laufen bringst, sondern wenn sie unter dir dienen, wenn sie dir folgen, dann siehst du ihr Potenzial und dann führst du sie in ihre Berufung, dann leitest du unter der Autoritätsstufe Multiplikation. Du führst Leute in ihre Berufung. Das sind die 4 Autoritätsstufen, die wir auch in der Bibel immer wieder finden. Das zweite, was Jesus kritisiert und was die Bibel kritisiert, ist nicht nur Leitung durch Macht, sondern Leitung aus falschen Motiven. Leitung aus egoistischen Motiven, um sich selber Gewinn zuzufügen. Gott kritisiert das im Propheten Hesekiel, Kapitel 34, 2 bis 4. Da sagt er hier durch den Propheten, du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Gott, der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Und jetzt kommt eine perfekte Arbeitsbeschreibung für einen Pastor. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Das heißt, Leiden in Verbindung mit Macht. Das bringt viele, viele Menschen dazu, sich abzuwenden von Kirche, von Organisation, Religion. Das zweite ist, Leiden mit den falschen Motiven, um sein Ego zu füllen, um vielleicht sein Portemonnaie zu füllen. Und wir haben gesagt, als Kirchengründung, und ich glaube, meine zweite oder dritte Predigt nach unserer Kirchengründung, ging es schon über Geld. Und ich habe damals, vor 2 Jahren, unserer Kirche versprochen, wir werden niemals dramatische Spendenaufrufe machen, haben wir auch nicht gemacht. Und wir haben nach diesen 2 Jahren sind wir hier und siehe, wir leben noch. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Unsere Finanzen geht sehr gut. Wir haben 2 Locations in Alfter und hier nun. Und wir haben 2 Angestellte und Gott hat unsere Kirche gesegnet. Wir werden jetzt unsere 6. Hochzeit im ICB feiern. Und diese 6. Hochzeit wird hier in diesem Raum stattfinden. Und bei der Vorbereitung habe ich herausgefunden, dass unsere Kirche sogar Kirchenglocken hat. Ist das nicht fantastisch? Und ich werde am Dienstag werde ich meinen Vermieter treffen, der Herrn Chaski. Nicht wahr? Werde ich mit ihm zum Mittagessen und wird er mir zeigen, wie wir Kirchenglocken läuten können, wenn dann das Brautpaar rauskommt, nicht wahr? Und sowas habe ich noch nie gehabt, nicht wahr? Gott hat uns mächtig gesegnet und Gott ist unser Versorger. Amen. Das dritte ist, Leitung und Macht, Leitung aus falschen Motiven. Die dritte schlechte Leitungsstil ist, wenn blinde Schafe durch blinde Leiter geführt werden. Matthäus 15, Vers 14 sagt es, lasst sie, sie sind blinde Blindenführer. Wenn aber ein Blinder den anderen führt, so fallen sie beide in die Grube. Was ist ein blinder Leiter? Paulus legt es aus in Römer 2, Vers 19 und 21. Ein Leiter der Blinden, du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen und du stiehlst. Ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen auch verletzt hat in schlechter Leitung, Wasser zu predigen und Wein zu trinken. Leiter, die ein Doppelleben führen und die nicht das leben, was sie predigen. Und Jesus, er stellt sich uns vor als der gute Hirte. In Johannes 10 gibt er uns eine Arbeitsbeschreibung, wie er leitet und wie er uns Orientierung gibt in unserem Alltag. Das sagt er in Johannes 10, Vers 4, der gute Hirte, er geht den Schafen voraus. Wenn er, der gute Hirte, die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Wenn du diesen Vers ganz genau studierst und anschaust, dann siehst du, dass hier die 2 höchsten Autoritätsstufen praktiziert werden von Jesus selbst. Er sagt, warum folgen Schafe dem guten Hirten? Nummer 1, wegen Beziehung. Sie kennen seine Stimme. Ja. Wenn du lange genug verheiratet bist, selbst wenn man im anderen Zimmer ist, und man hört sogar nur den Klang der Stimme deines Partners, weißt du genau, was er will, selbst wenn du die Worte nicht verstanden hast. Ja. Das heißt also, wir kennen die Stimme unseres Herrn. Warum ist das so? Weil unser Herr sich öffnet für Beziehung. Gott möchte eine persönliche Beziehung zu dir. Amen. Und das Zweite ist, dass der Hirte führt uns in Weiden, wo wir versorgt werden. Er leitet uns nicht, weil er den Laden am Laufen halten will, sondern er führt uns in die Fülle. Er führt uns auf grüne Auen zu stillen Wasser. Nun, wie leitet Jesus? Wie geht das praktisch? Aus der Kirche, aus der ich komme, vor ungefähr 30 Jahren, da gab es nur einen Leitungsstil. Da gab es nur Schwimm oder geh unter, nicht wahr? Mach deine Erfahrung, nicht wahr? Fang einfach an. So war damals der Leitungsstil. Nicht so mit Jesus. Jesus, er ging seinen Schafen voran. Ich nenne das mal den Leitungsstil, der präsenzorientiert ist. Ein Leiter, der bei seinen Schafen ist. Ein Leiter, der beziehungsorientiert ist. Und wir nennen das, wir kennen das vielleicht auch aus den Managementseminaren, die 4 Quadrate der Leitung. Das hat Jesus auch gelebt mit seinen Jüngern. Und zwar sehen wir das hier sehr schön, wenn die oben oben links schaut, da haben wir das erste Quadrat, und zwar Jesus tut. Jesus hat gepredigt, Jesus hat geheilt, Jesus hat Wunder getan und die Jünger sind einfach mitgekommen. Die Jünger haben einfach zugeschaut. Und so machen wir das im ICB auch. Sage ich, wir haben jetzt wir haben, glaube ich, 64 Mitglieder und wir haben 70 bis 80 Mitarbeiter. Das ist ja eine Aussage, das ist eine Zahl. Und was ich sage ist, hey, hast du nicht Lust mitzumachen? Hast du nicht Lust, deine Talente einzubringen? Ich gebe dir 3 Monate Praktikum und du schaust einfach deinem Leiter zu. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Er sagt nicht, verändert die Welt, macht dies oder das, sondern sagt, folge mir nach. Und Jesus war bei ihnen. Jesus erleitet durch Beziehung, durch Präsenz, präsenzorientierte Leitung. Und die nächste Stufe ist das Viereck oben rechts. Jesus tat und die Jünger halfen ihm. Die Jünger waren integriert in das Wunder, so wie bei der Vermehrung der 5 Brote und 2 Fische. Da hat Jesus gebetet und dann hat er ihnen die kleinen Krümel gegeben und die kleinen Stücke Fisch und hat gesagt, verteilt ihr es. Ich glaube, ihr Herzchen hat ganz schön gebobert dabei, aber sie haben sich integrieren lassen in dieses Wunder. Und dann kommt der Wechsel. Und zwar nicht mehr Jesus tut, sondern wenn er unten links schaut, die Jünger tun und Jesus hat noch geholfen. Da kommt der Wechsel. Und das ist das, was wir auch hier in dieser Kirche haben. Wir haben mittlerweile 7 Prediger und Lehrer in unserer Kirche. Warum ist das so? Weil ich loslasse. Normalerweise Prediger in unserem Metier, das ist das, was wir festhalten. Die Kanzel, da darf kein anderer predigen. Aber warum haben wir so viele großartige Predigerinnen und Prediger? Manche haben mir sogar gesagt, weißt du was, Mario, deine Kolleginnen, die können viel besser predigen als du. Amen, weißt du mehr. Ich habe mich nicht geärgert, sondern ich habe mich gefreut. Das ist Kirche, dass wir loslassen. Jesus ließ los, er ließ die Jünger tun und er half. Da ist der Wechsel. Und dann war diese Geschichte, wo Jesus auf dem Berg der Verklärung war, die Jünger waren unten und sie konnten nicht den besessenen Jungen heilen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Und dann kam der Vater, der erste Enttäuschte von der Kirche, und dann kam er zu Jesus, als Jesus runterkam vom Berg. Deine Jünger können nichts. Ne? Kommt uns bekannt vor, nicht wahr? Die Kirche kann nichts. Und dann hat er erstmal geklagt, ne? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Und dann hat er den Jungen geheilt, nicht wahr? Und das ist gute Leiterschaft. Wir haben auch eine Kultur des Fehlermachens. Willkommen im ICB. Ich glaube, wir sind die einzige Kirche in ganz Deutschland, die meisten Fehler macht überhaupt. Ne? Und der die allermeisten Fehler von dieser Kirche macht, der steht vor euch. Aber Kultur, wo Fehler gemacht werden dürfen. Die Jünger tun, Jesus half. Vielleicht nochmal die Folie davor. Und dann kommt die Jünger tun und Jesus, da muss eigentlich stehen, nicht Jesus hilft, sondern Jesus schaut zu. Da waren die Jünger dann erfolgreich, die 70 Jünger, vielleicht kennt ihr die Geschichte, und sie waren total besoffen von Erfolg und sagten, selbst die Dämonen sind uns untertan. Und dann sagt Jesus zu ihnen, ja, das ist aber nicht das, wovon ihr leben sollt, von eurem Erfolg, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben ist. Ewigkeitsorientierter Dienst, nicht erfolgsorientierter Dienst. Und dann gibt es noch das 5. Quadrat und das ist, wenn Menschen selber zu Hirten werden, die Jünger tun und andere Jünger schauen zu, wenn wir uns multiplizieren durch unseren Dienst. So, Jesus leitet durch Präsenz. Römer 8, Vers 14, da heißt es, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Die Präsenz seines Heiligen Geistes, sie führt uns und sie gibt uns Orientierung. Denn in dieser Bibel steht eben nicht, wen du heiraten sollst. Da steht eben nicht, was dein Beruf sein soll. Aber je mehr du in der Gegenwart von Jesus bist, wird dein Denken verändert. Römer 12, Vers 1 bis 3, das soll euer normaler, vernünftiger Gottesdienst, dass euer Denken transformiert wird, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Jesus, wen soll ich heiraten? Soll ich die heiraten oder die heiraten? Welchen Job soll ich ergreifen? Welches Studium soll ich ergreifen? Das steht hier nicht in dieser Bibel, aber je näher wir Jesus kommen, je mehr wir Jesus kennen, dann werden wir präsenzorientiert, beziehungsorientiert geleitet. Kennt ihr noch die Tage, das wisst ihr alle nicht, das Leben ohne Navi, ja, mit Landkarte, mit Straßen. Kennt ihr noch Straßenkarten? Mein Auto war gefüllt mit Straßenkarten. Und dann hat man immer den Nacht vorher, wenn man dann nach Ostdeutschland gefahren ist, wie geht das, welche Abfahrt? Ja, und dann war Baustelle, ne? Dann war Schicht. Heute hast du präsenzorientierte Leitung. Dein Navi, ne? Der sagt dir immer freundlich, wo es lang geht. Der sagt dir sogar, wo ein Stau ist und wie du den Stau umfahren kannst. Preis dem Herrn. Und ich habe so einen freundlichen Navi, das ist eine Frauenstimme. Die sagt immer, bitte wenden. Ne? Die macht auch keine Vorwürfe, ne? Idiot, ne, sondern präsenzorientiert, und das ist, wie Jesus uns leitet. Das Zweite, was ein Hirte gibt, ist Schutz. Und wenn wir daran denken, wie ein Hirte seine Schafe schützt, dann sehen wir, Jesus bewahrt uns nicht vor einem Leben ohne Probleme. Im Psalm 23, Vers 4 heißt es, und ob ich schon wandere im finsteren Tal. Wow, ich habe gedacht, wenn ich Jesus folge, habe ich keine Probleme mehr. Wenn ich Jesus folge, dann ist alles nur schön. Oder kennt ihr diese YouTube-Werbung von diesem Erfolgsmanager, der sagt, kauf mein Buch und dann hast du ein sorgenfreies Leben, nicht wahr? Das ist nicht das, was wir in der Bibel finden. Ja, der Herr ist mein Hirte, aber wir gehen auf Pfaden des Todesschattens. Jesus sagt sogar in Matthäus 10, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Jesus hat uns kein Leben auf Rosen versprochen, sondern Jesus möchte uns in den Problemen, möchte er uns behüten und bewahren. Drei Lektionen, die wir lernen können. Im Psalm 91 heißt es, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf ihn vertraue ich. Bedeutet das, dass ich ein Leben ohne Sorgen führe? Den muss man nur weiterlesen. Er errettet dich von der Schlinge des Vogelstellers. Wow! Es gibt Schlingen des Vogelstellers. Es gibt Fallen in unserem Leben. Letztens war ich eingeladen zum Kaffee bei jemandem, der relativ neu im Glauben ist. Und er sagte, Mario, das hast du mir nicht gesagt. Ich hatte eine ganz große Anfechtung, obwohl ich jetzt neu zum Glauben gekommen bin. Und ich habe gelächelt. Es tut mir leid, ich hatte gelächelt. Und dann sagte er, das ist jetzt aber unhöflich, Pastor. Mir geht schlecht und du lächelst. Und warum habe ich gelächelt? Ich habe dir diesen Vers vorgelesen, Jakobus 1, 2 bis 4. Haltet es für lauter Freude, liebe Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Wow. Das ist, Versuchung zu erleiden, ist nicht fröhlich, ist schmerzhaft. Und trotzdem sagt Jakobus, wir sollen es als Freude erachten. Warum? Weil wenn du Schwierigkeiten erlebst als Nachfolgerin, als Nachfolger Jesu, ist das ein Zeichen, dass mit dir alles in Ordnung ist. Amen. Denn zu Washington habe ich sogar gehört, ein Zitat von ihm, wenn du nicht den Willen Gottes tust, wenn du alles andere machst, aber nicht den Willen Gottes, dann ignoriert dich der Teufel. Der Teufel ist erst interessiert an dir, wenn du den Willen Gottes tust, dann bist du gefährlich für ihn. Das heißt, solange du noch Verfolgung oder Versuchung oder Prüfung erleidest, ist alles in Ordnung mit dir. Herzlichen Glückwunsch. Amen. Freut euch. Indem wir erkennen, was sollen wir erkennen? dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll euch zu einem vollkommenen Werk bringen, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Erste Lektion: Wenn du Versuchungen hast, wenn du Prüfungen hast, ist alles in Ordnung mit dir. Du hast eine gesunde Nachfolge Jesu. Lektion Nummer 2. Verstehe den Unterschied zwischen Versuchung und Prüfung. Versuchung ist vom Teufel und hat das Ziel, dich kaputt zu machen. Prüfung kommt von Gott und hat zum Ziel, dich zur Vollendung zu bringen, so dass du keinen Mangel hast. Und Lektion Nummer 3, in Versuchung lernen wir. Jesus lernte und wurde so zum Priester. Hebräer 5, Verse 6 bis 10. Und ich habe in den letzten Tagen noch ein bisschen gelesen über Schafe, weil ich habe immer ganz viele Predigten gehört über diesen Vers, dass Schafe absolut dumm sind. Schafe wissen nicht, sind orientierungslos, wenn sie keinen Schäfer haben, dann landen sie irgendwie im Loch und so weiter. Aber ich habe jetzt tatsächlich gelesen, es gibt sogar Professoren, die Schafologie betreiben. Also eine Professorin, Frau Jenny Morton, und die beschäftigt sich mit ihrem Studium nur über Schafe in der Universität Cambridge. Und sie hat herausgefunden, dass Schafe sogar lernen können. Schafe können sich medizinisches Wissen aneignen. Wow! Wenn Schafe krank werden, können sie durch ihren Geschmackssinn sogar lernen, welche Pflanzen zur Heilung für sich auswirken. Und Schafe können sogar in einem Labyrinth den Weg lernen. Das heißt, Jesus lernte durch sein Leid und Schafe lernen, und jetzt kommt der Höhepunkt meiner Predigt, sogar du kannst lernen. Amen. Preis dem Herrn. Das heißt, wir lernen in Versuchung zu wachsen. Als Jesus in seiner Versuchung war, da hat er auf jeden Fall durch das Wort Gottes, oder wir können auch durch die Kraft des Geistes Gottes Wort richtig bedienen. David betet: Der Herr ist mein Hirte. Er gibt mir Orientierung durch seine Präsenz. Er gibt mir Schutz durch seine Präsenz. Und zum Schluss sagt er: Mir wird nichts mangeln. Was bedeutet es, in der Präsenz unseres Hirten keinen Mangel zu haben? Unsere Professorin, Frau Jenny Morton, hat herausgefunden, dass Schafe beziehungsorientiert werden. Sie können komplexe Beziehungen aufbauen, sowohl zu anderen Schafen als auch zu ihrem Hirten. Sie hat herausgefunden, selbst wenn es woanders saftigere Weiden gibt, werden sich Schafe immer für die Gruppe und immer für den Hirten entscheiden. Selbst wenn das Gras dort nicht so saftig ist wie an anderen Plätzen. Der gute Hirte, er leitet durch Beziehung. Jesus beschreibt sich als den guten Hirten in Johannes 10. Das Erste, was er hier sagt: Der Hirte, gute Hirte, kennt seine Schafe mit Namen. Damals in der Antike war der Name mehr als nur ein Name. Wenn jemand deinen Namen kannte, kannte er deine Zukunft, kannte deine Berufung. Gott kennt jedes Detail in deinem Leben. Im Neuen Testament heißt es sogar, dass Gott deine Haare auf deinem Haupt gezählt hat. Wow, das weiß noch nicht mal mein Ehepartner. Amen. Weil meine Haare werden ein bisschen lichter, nicht wahr? Aber Gott weiß das alles. Gott kennt jedes Detail in dir. Er kennt deine Zukunft. Er weiß um alle deine Talente. Das Zweite ist, in Vers 4 heißt es: Er gibt sich uns zu erkennen. Schafe folgen dem Hirten, weil sie seine Stimme kennen. Gott möchte sich uns zu erkennen geben. Und das dritte ist, Vers 11, der gute Hirte, er lässt sein Leben für die Schafe. Ich glaube, es gibt keine größere Art und Weise der Wertschätzung als durch diese Stelle. Wenn du dich fragst, in unserer leistungsorientierten Gesellschaft, was ist dein Leben wert? Dann können wir das nur am Kreuz entdecken. Nur das Kreuz kann dir sagen, wie wertvoll du bist. Du bist so wertvoll, dass dein Hirte sein Leben für dich geopfert hat. Das ist dein Wert, das kostbare Blut Jesu. David verkörpert genau diese Reise, auf die der Hirte seine Schafe nimmt. Unsere Professorin Jenny Morton sagt sogar, Schafe können sogar so viel lernen, dass sie sogar zu Leitschafen werden. Der Hirte kennt jedes einzelne Schaf, ein guter Hirte, mit Namen. Und er weiß sogar, welches dieser Schafe ein Leitschaf wird. David hat diese Reise gemacht. Als Junge hat er seine Lektion gelernt. Als Junge hat er in der Hitze des Tages, in der Kälte der Nacht, die Schafe seines Vaters gehütet. Er hat gekämpft gegen den Löwen, weil der Hirte Israels mit ihm war. Er hat gekämpft gegen den Bär und ihn besiegt. Das waren die Lektionen, die er erlitten hat, um der Hirte Israels zu werden. Er kämpfte und besiegte Goliath. Ich möchte dich ermutigen, dieser Vers, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dass du die Zeiten deiner Prüfung nicht gering achtest, sondern gerade wenn du jetzt durch Prüfungen gehst, gerade wenn du jetzt durch Schwierigkeiten gehst, es sind oft die Zeiten, die dich vorbereiten auf deine Zukunft. Dass du vielleicht auch eine Transformation machst, vom Schafen zum Hirten zu werden. David hat das erlebt. Er wurde zum Hirten Israels. Nie war die Ausdehnung, die Herrschaft so stark wie unter seiner Herrschaft. Aber David ist ein Doppelbild. Er ist das Bild auf Christus, wie ein Schaf zum Hirten wird, aber er ist auch dein Bild auf mich, auf dich, weil er auch versagt hat. Als er der Hirte Israels war, als er alle Macht hatte, hat er diese Macht missbraucht. Wie viele schlechte Hirten. Er wurde vom guten Hirten zum schlechten Hirten. Er hat die Ehe gebrochen, er hat den Mann dieser Frau in den Tod geschickt, er wurde zum Ehebrecher und zum Mörder. Und das hat er alles getan aus der Vollmacht, weil er Hirte war. Und niemand konnte ihn zur Rechenschaft führen. Niemand konnte ihn richten, weil er war der Hirte Israels. Er hat seine Macht missbraucht. Verkörperte all das, was wir am Anfang behandelt haben. Macht und Profit, Macht, Doppelmoral, all das. Dämmer zurückgeben als Wiedergutmachen. Und dann streckt Nathan seinen prophetischen Finger aus, zeigt auf David und sagt, du bist der Mann. Warum hat er das getan? Weil Gott wusste, ganz tief unter dieser Schicht. Und David sagte, ich tue Buße. Und fand wieder zurück. Psalm 51. Herr, reinige mein Herz. Reinige mein Herz durch die Sünde. In dieser Geschichte sehen wir prophetisch Jesus, unseren Hirten. Der gute Hirte erkennt nicht nur unseren Namen, er macht sich nicht nur bekannt, er gibt sein Leben für uns. Der Hirte wird zum Schaf, das für uns geschlachtet wurde am Kreuz. Das ist die einzige, deswegen ist nämlich Jesus zu folgen keine Religion. Es ist der einzige, der dir zeigen kann, was deine Identität, was dein Wert ist. Nur in der Schuld können wir erkennen, was wir wirklich wert sind. Deswegen haben wir Kraft umzukehren. Deswegen haben wir Kraft, Buße zu tun. Gerade auch, wenn wir ordentlich daneben gelangt haben, wenn wir untreu waren, wenn wir gestohlen haben, wenn wir Fehler gemacht haben in unserer Beziehung, wenn wir Beziehungen zerbrochen haben oder unsere Finanzen gegen die Wand gefahren haben. Nur dadurch können wir wissen, Gott liebt uns nicht, weil wir performt haben, sondern Gott liebt uns, weil er sein Leben für uns gegeben hat in Christus Jesus. Amen. Das ist unser Wert. So wertvoll bist du durch Jesus Christus, weil er für dich am Kreuz gestorben ist. Der Hirte wird zum Lamm, das für dich geschlachtet ist. So wertvoll bist du. Lass uns unsere Augen schließen und wir wollen gemeinsam zu Gott kommen. Danke, Jesus. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Wenn du heute hier bist und du suchst Orientierung in deinem Leben, du suchst Schutz, weil du mitten im Sturm deines Lebens bist, du suchst den Wert deines Lebens. Was ist wertvoll in einer Zeit, die sich wandelt, voller finanzieller Sorgen, wo es keine menschliche Sicherheit gibt, dann möchte ich dir heute sagen, dein Hirte, er sucht dich. Es ist dieser Hirte, der dieses Herz hat, der die 99 zurücklässt und das eine Verlorene sucht. Und wenn du heute dieser bist, dann möchte ich dich heute einladen, dein Herz zu öffnen und zu sagen, ich öffne mein Herz für meinen Hirten. Vielleicht weißt du, dass es einen Gott gibt. Vielleicht kennst du auch alle Geschichten über Jesus, aber du hast noch nie diese persönliche Entscheidung getroffen. Jesus, du sollst mein persönlicher Hirte werden. Ich lade dich ein, dass du mir Orientierung, Schutz, aber auch Erlösung und Vergebung von meiner Schuld gibst. Wenn das deine Entscheidung heute ist, dann lade ich dich ein, deine Hand zu öffnen.